Hi und willkommen zum Lucky Mover Podcast. Ich bin Elke, Personal Trainerin und Ernährungsberaterin. Mein Podcast ist für dich, wenn du dich endlich in deinem Körper wohlfühlen willst. Wenn du dich mehr bewegen und gesünder ernähren möchtest, ohne dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen und am Ende vielleicht noch dran kaputt zu gehen. Ich helfe dir, deine Balance zu finden zwischen Training, Alltag, Genuss und Disziplin, weil es um mehr geht als bloß darum, wie du aussiehst. Ich erzähle dir hier kein Blödsinn, nur was dich in der Praxis und in der Wissenschaft bewährt hat, werde ich dir hier so aufbereiten, dass es dir hilft, dich weiterzuentwickeln. Und manchmal wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen mit mir oder über mich schmunzeln, weil darum geht's, mit Freude ans Ziel kommen. Dafür stehe ich mit Lucky Mover und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
Hi, meine wundervolle Lucky Mover Crew. Wie schön, dass du mir heute wieder zuhören möchtest. Heute mit dem neuen Mikrofon. Ich muss leider sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Irgendwie habe ich es mir voll krass erwartet. Und habe dann so beim Testen gemerkt, so der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen ist ja gar nicht so groß. Also ich hoffe, ich habe es mir nur eingebildet und ihr hört das jetzt und denkt so, boah, ist das toll. Ich wollte ja, dass ihr einen besseren Sound habt. Aber naja, vielleicht war der alte ja gar nicht so schlecht. Egal, wir wollen über Blut sprechen. Ich habe in der letzten Folge schon angekündigt, dass es heute um den weiblichen Zyklus geht. Und falls du die letzte Folge noch nicht angehört hast, Folge 54, glaube ich, also die letzte einfach, hör sie dir bitte noch an. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Also hör dir diese Folge bitte an, bevor du dir jetzt diese Folge zum weiblichen Zyklus anhörst. Es sei denn, der weibliche Zyklus betrifft dich nicht, also du menstruierst nicht. Dann darfst du dir diese Folge hier gerne auch anhören, ohne die vorher gehört zu haben. Aber ansonsten schicke ich dich zurück. Bitte schön hier Stopp machen, die andere anhören, die ich auch nicht so fürchterlich lang. Und dann wieder zurückkommen. So, und für alle anderen, legen wir jetzt los. Warum mir das so wichtig ist, dass ihr diese andere Folge gehört habt, ist einfach, wenn ihr keinerlei dieser Symptome, dieser Unterschiede im Zyklus bei euch bisher feststellt, dann ist das völlig okay. Dann seid ihr nicht kaputt oder so, denn genau darum geht es in dieser Folge. Das ist alles sehr, sehr individuell. Es gibt auf, ich sage jetzt mal, theoretischer Ebene, also einfach, wenn wir uns anschauen, welche Funktionen die einzelnen Hormone und Botenstoffe in unserem Körper haben und wie die Hormonlevel sich über den Zyklus ändern, gibt es einfach gewisse Annahmen, von denen man ausgehen kann, die im Laufe eines Zyklus du spürst. Ja, Symptome nennen wir es jetzt einfach mal. Das muss aber nicht sein. Und das ist von Frau zu Frau unterschiedlich, ob und in welcher Ausprägung diese Symptome auftreten. Und es ist auch von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich. Du kannst Zyklen haben, da geht bei dir gar nichts, so fürchterliche Schmerzen, ne, du bist müde, was weiß ich. Und dann gibt es welche, da hast du überhaupt gar kein Problem. Das möchte ich jetzt einfach nochmal voranschicken. So, dann legen wir jetzt los. Ganz, ganz kurze Einführung, falls du da nicht so ganz up to date bist, was ja durchaus sein kann und auch gar kein Problem. Wie unser Zyklus abläuft. Wir haben so ungefähr diese 28 Tage als Rhythmus. Das ist aber auch unterschiedlicher, der kann mal länger und mal kürzer sein, aber so ungefähr diese 28 Tage, 4 Wochen, ja, haben wir. Und innerhalb dieser Zeit verändern sich unsere, also wir haben verschiedene Hormone, die diese Kaskade starten. Ja, wir haben das luteinisierende Hormon, wir haben das follikelstimulierende Hormon und wir haben die Östrogene und das Progesteron. Und das sind die beiden Hormongruppen, über die ich jetzt sprechen werde. Die anderen lassen wir mal außen vor, um es nicht so kompliziert zu machen. Wenn wir uns jetzt unseren Zyklus anschauen, dann können wir den grob in 2 Hälften aufteilen. Und zwar die Follikelphase, das ist die Phase vor dem Eisprung. Und die Lutealphase, das ist die Phase nach dem Eisprung. Deine Periode beginnt mit Tag 1, das ist der Tag deiner Blutung. Das ist Tag 1 deiner Periode, da bist du praktisch in der Follikelphase. In dieser Phase haben wir relativ wenig Östrogen und wenig Progesteron. Und jetzt beginnt unser Östrogen anzusteigen. Und es erreicht dann ungefähr seinen Peak, also die höchste Konzentration in deinem Körper, kurz vor dem Eisprung. Das Progesteron bleibt bis dahin sehr niedrig. Und dann ist der Eisprung, da bist du fruchtbar. Dann fällt das Östrogen langsam wieder ab. Nicht ganz so flach wie zu Beginn des Zyklus, aber es fällt langsam wieder ab. Und das Progesteron steigt an. Und wir sehen dann, dann gibt es praktisch so einen Punkt, wo das Progesteron das Östrogen übersteigt. Und dann haben wir einen sehr hohen Progesteron-Level und einen relativ hohen Östrogen-Level. Und dann fallen aber jetzt gehe ich schon wieder ins Detail. Pass auf. Also, wir hatten vor dem Eisprung sehr viel Östrogen und das Progesteron war die ganze Zeit niedrig. Dann ist der Eisprung, Östrogen geht runter, Progesteron geht hoch. Ich mache es nicht zu kompliziert. Und dann haben wir irgendwann die Situation, wo wir ziemlich viel Progesteron haben und nicht mehr ganz so viel Östrogen wie vorher. Aber und dann zum Ende des Zyklus, also bis du dann wieder blutest und der nächste Zyklus beginnt, fallen beide wieder sehr stark ab. So. Wir haben also diese zwei Phasen vor und nach dem Eisprung, in denen unsere Hormonspiegel sich verändern. Und wenn wir jetzt verstehen wollen, was in Bezug zum Beispiel jetzt auf unsere Laune, auf unseren Hunger, auf unsere Energieverfügbarkeit, was da in unserem Körper passiert, können wir uns anschauen, was machen denn diese Hormone so, sonst so. Außer, dass sie machen, dass du schwanger werden kannst und eben nicht. Und zwar bei Progesteron können wir sagen, das erhöht den Hunger. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die dich interessieren. Und beim Östrogen können wir pauschal sagen, das erhöht eher so ein bisschen die Sättigung. Ich kann da noch ein kleines bisschen mehr ins Detail gehen. Und zwar haben wir da zwei Mechanismen, die das Östrogen anspricht, weswegen wir da tendenziell nicht so viel Hunger verspüren könnten. Und zwar einmal hat das Östrogen Einfluss auf das Ghrelin, das kennt ihr ja schon, ja, das ist dieses Hormon, das praktisch das direkte Hungergefühl leitet und es hat auch Auswirkungen auf das sogenannte CCK-Hormon, das auch wieder einen Einfluss auf das Völlegefühl hat. Das heißt, wenn du nach einer Mahlzeit, dieses Gefühl nach einer Mahlzeit voll und satt zu sein, wird durch dieses CCK noch zusätzlich geregelt. Und das Östrogen senkt Ghrelin und erhöht das CCK. Also du hast weniger Hunger durch das Ghrelin und du bist tendenziell satter. So weit die Theorie. Und das sind auch Sachen, die viele Frauen, glaube ich, auch in ihrem Zyklus wahrnehmen. Und auch hier sind wir an dem Punkt, das kann stärker, weniger stark ausfallen und manche haben es vielleicht gar nicht. Und bei mir ist es sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also es gibt so Zyklen, da merke ich das extrem. Da habe ich furchtbar Hunger. Du hast ja jetzt vielleicht dir zwar lustig angehört, was ich gesagt habe über die Kurven, die die Hormone machen, aber hast vielleicht jetzt nicht mehr so ganz vorm Auge. Das heißt, wir haben ja gesagt, wir haben einen sehr hohen Progesteronspiegel kurz vor der Blutung. Und das ist auch so die Zeit, bei manchen ist das wirklich nur so ein Tag oder so oder wenige Tage kurz vor der Blutung, dass du das Gefühl hast, du hast sehr großen Hunger. Soweit die Theorie. Und jetzt gibt es da draußen Menschen, die Frauen für sehr viel Geld so ganz spezielle Sachen verkaufen wollen. Und das ist wirklich, das ist mit dem Grund, warum ich diese Folge mache und es regt mich auf. Ich sollte mich nicht so aufregen, aber es regt mich auf. Ich sehe ständig Leute, die Geldmacherei betreiben, indem sie Quatsch erzählen. Das Ganze funktioniert ja so. Man sagt dir, oh, du hast Du hast ein Problem, du armer Mensch, ich verstehe dich. Du kannst dieses Problem gar nicht alleine lösen, weil dieses Problem, niemand außer mir hat die Tragweite dieses Problems verstanden. Ich habe die Lösung, denn du bist eine Frau, du hast hormonelle Schwankungen und du musst mein Zyklus Nutrition XY-Programm kaufen, indem ich dir erkläre, wie Seed Cycling funktioniert und wie du im Einklang mit deinen Hormonen dein volles Potenzial ausschöpfst. Denn ja, du bist eine Frau und deswegen musst du dir von mir helfen lassen. So oder so ähnlich funktioniert das. Also es wird einfach die Message verteilt und diese Leute haben es relativ leicht. Und Fakt ist natürlich, dass die Forschung in Bereichen, also in sehr vielen Bereichen, aber ich spreche hier von Training und Ernährung, das sind die Sachen, wo ich mich auskenne, sehr dünn ist. Ja, also gerade so bis so in die frühen 90er Jahre haben Frauen eigentlich in solchen Studien nie stattgefunden. Das heißt, sehr viele von den Daten, auf denen wir auch heutzutage noch unsere Trainings- und Ernährungsplanung auslegen, sind tatsächlich an Männern durchgeführt worden. Und da ist ja klar, dass man sich so überlegt, so hey, ja, warte mal, vielleicht ist das bei Frauen ja ganz anders. Und ich kenne dieses Gefühl und diese Sorge und diese Unsicherheit. Und das wird durch solche Menschen eben verbreitet, weil die sagen, hey, das ist total super. Da habe ich eine Zielgruppe, die Leute sind eh verunsichert, die armen Frauen, die fühlen sich eh schon unsicher in ihrem Körper. Und jetzt erzähle ich ihnen noch, dass sie von der Forschung und von allen anderen ignoriert wurden und dass sie alles, was sie bisher gehört haben, über den Haufen werfen und anders machen müssen. Jetzt ist es aber so, dass es mittlerweile Forschung gibt auch. Ja, es wäre wünschenswert, dass es mehr gibt, aber zur Verteidigung, ja, ich will jetzt hier nicht die Feministenkarte spielen, Frauen sind auch sehr schwer zu untersuchen, eben weil wir einen Zyklus haben. Ich meine, bei einem Mann ist doch super, das ist immer alles gleich. Und wenn sich da was ändert, dann sagst du, oh, guck mal, es hat sich was verändert. Bei Frauen verändert sich ständig was und du weißt jetzt gar nicht, ist das okay oder ist das jetzt schon doof? Ja, find erstmal eine groß genug Kontrollgruppe von Frauen, die einen ähnlichen Zyklus hat, die gleichmäßig menstruiert. Also wenn du deinen Zyklus trackst, was ich hoffe, dann hast du wahrscheinlich nicht jeden Zyklus genau 28 Tage. Du hast mal 28, du hast mal 26, du hast mal 34, du hast mal 37, da hast du dann schon echt Muffen zu Hause, dass du schwanger bist, wenn du nicht willst. Ja, also es ist schwer an Frauen zu forschen. So, aber es gibt Forschung. Das ist doch die gute Nachricht. Und deshalb bin ich jetzt in der luxuriösen Position, dir zu diesen Theorien, die wir uns gerade angehört haben, die Studienlage zu präsentieren. Also, was sehen wir, wenn wir diese Theorien in der Praxis überprüfen? Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass du weißt, was Grundumsatz ist und Energiebedarf. Ich kann jetzt nicht alles nochmal erklären. Ansonsten gehe ich einfach mal zurück zu meinen allerersten Folgen, da habe ich das sehr genau erklärt. Es geht ja nun darum, dass wir uns fragen. Also einmal habe ich ja gesagt, unsere Hormone regulieren unseren Hunger. Jetzt ist ja die Frage, ob sich die Natur dabei was gedacht hat. Ja, wenn jetzt gegen Ende des Zyklus unser Hunger hochgeht, haben wir denn dann auch einen erhöhten Energiebedarf in dieser Zeit? Und dieser Frage sind Studien nachgegangen und haben da zweierlei entdeckt. Einfach nur mal, um dich einzuführen in die tatsächliche Welt der Studien, denn auch zu sagen, hey, Studien haben bewiesen XY, muss man oft mit Vorsicht genießen. Ja, es gibt Studien, die sind belastbar, also man muss sich auch das Studiendesign anschauen. Und es gibt zum Beispiel Arten von Studien, die Ergebnisse von sehr, sehr vielen Studien zu einem Thema untersuchen und daraus nochmal Rückschlüsse ziehen. Das sind sogenannte Meta-Analysen. Das ist, nennen wir es mal, der Goldstandard der Studien. Ja, das sind so Die nehmen alles, was jemals zu dem Thema untersucht wurde, gucken sich jede einzelne Studie an, gucken sich das Studiendesign an, sagen, okay, hier, die Studie hat die und die Schwächen gehabt und vergleicht alle Ergebnisse und das ist das Beste. Das, was ich jetzt hier euch präsentiere, sind zwei einzelne Studien und es zeigt aber die Problematik, warum Meta-Analysen so wichtig sind. Eine von diesen Studien hat herausgefunden, dass der Grundumsatz in dieser Phase kurz vor der Blutung, wo wir so starken Hunger haben, sogar erniedrigt ist. Das heißt, wir haben laut dieser Studie einen erniedrigten Energiebedarf in dieser Phase. Und dann gab es aber Studien, die haben gesagt, wir haben in dieser Phase einen erhöhten Energiebedarf. Und das sind jetzt aber auch die Studien, auf die wir uns in dieser Thematik tendenziell mehr verlassen, denn das waren mehr Studien, die waren ein kleines bisschen verlässlicher. Und deswegen sagen wir zum heutigen wissenschaftlichen Stand, das ist auch immer ganz wichtig, ja, nur weil ich sage, ja, eine Meta-Analyse hat gezeigt, das und das, heißt es nicht, das ist jetzt für immer und immer richtig. Aber zum heutigen Stand der Wissenschaft können wir sagen, dass wir ungefähr 8-16% erhöhten Energiebedarf in der Lutealphase, also in der zweiten Zyklushälfte, also die Hälfte nach dem Eisprung, feststellen können. Je nachdem, also was du für eine Körperkonstitution hast, wie groß und schwer du bist, wie viel Muskelmasse und so weiter, sind es so ungefähr 100 bis 200 Kalorien mehr pro Tag, die du verbrauchst. Und man hat dann eben auch untersucht, wie viel mehr essen denn Frauen so in dieser Zeit, ja, wenn sie eben in diesem vermehrten Hunger einfach nachgehen, dann scheint das zu passen, weil das waren ungefähr so 160 Kalorien am Tag mehr, die die Frauen essen. Ja, wir haben gesagt, so 100 bis 200 mehr Bedarf haben wir. Im Schnitt essen wir so 160 Kalorien mehr am Tag. Das scheint doch alles ganz cool zusammenzupassen. Jetzt ist es aber so, wenn du zum Beispiel, wenn du auf Diät bist, dann kann es und du trackst deine Kalorien, ja, dann bist du auch ein bisschen, dann merkst du mehr, wenn du stärker Hunger hast. Und dann kann sich das für dich, ich meine, wir haben gerade gesprochen von 100 bis 200 Kalorien am Tag, das ist nichts, das ist scheiße wenig, ja. Und es fühlt sich für dich aber an, wie wenn du einfach nie satt wirst. Und das sind völlig individuelle Unterschiede. Also es kann sein, dass du das wahrnimmst und dass du ganz schlimmen Hunger hast. Es kann sein, dass du ein kleines bisschen mehr Hunger hast. Es kann sein, dass du überhaupt nichts davon merkst. Und das, was wir aber eben tatsächlich, wenn wir das untersuchen, sehen, wie sich dein Kalorienbedarf verändert, kann eben auch nicht zu dem Gefühl an Hunger, das du hast, passen. Also höchst individuell. Jetzt ist es aber auch noch so, dass in dieser zweiten Zyklushälfte durch diese hormonelle Veränderung noch andere Dinge passieren. Und zwar passiert es auch, dass wir ein kleines bisschen mehr Fettverbrennung haben und ein kleines bisschen weniger Kohlenhydrate verarbeiten. Minimal, ich will da jetzt nicht ins Detail einsteigen, das lässt sich zurückführen auf eine kleine, minimale Insulinresistenz, die wir in dieser Phase entwickeln. Und ich habe echt mit mir gekämpft, ob ich das jetzt sagen soll oder nicht, aber weil ich weiß, dass andere Leute auf sowas rumreiten, wenn ich es jetzt hier nicht erwähne, dann heißt es, naja, die Elke, die weiß ja gar nicht, was mit dem Insulin passiert. Also Insulinresistenz, wenn du dich ein kleines bisschen mit dem Thema Diabetes auseinandergesetzt hast, ist Insulinresistenz, da läuten ja jetzt die Alarmglocken in deinem Kopf, weil das ist ja praktisch die Vorstufe zur Diabetes. Werde ich diabetisch, wenn ich jedes Mal, alle 4 Wochen kriege ich Diabetes? Nein, es ist wirklich eine minimale Insulinresistenz, die unser Körper in dieser Lutealphase entwickelt, die einfach nur dazu führt, dass ein kleines bisschen weniger leicht die Kohlenhydrate verarbeitet werden. Und deswegen gibt es da draußen Leute, die erzählen, du musst in der zweiten Zyklushälfte, da braucht dein Körper Fett, da arbeitet der vornehmlich im Fettverbrennungsmodus und verarbeitet keine Kohlenhydrate. Und deswegen musst du am Anfang deines Zyklus musst du ganz viele Kohlenhydrate essen und da musst du das essen und in der zweiten Hälfte musst du ganz viel Fett essen. Aber jetzt verrate ich dir mal was. Unser Körper ist grandios. Der regelt diesen Scheiß seit vielen tausend Jahren völlig von alleine. Mach dir darüber keine Gedanken. Und wenn du keine so Sachen wahrnimmst, ja, wenn du merkst, dass du einfach in einer gewissen Phase deines Zyklus mehr Bock auf das eine hast und in der anderen Phase mehr Bock auf das andere und wenn du auch merkst, dass dein Hunger schwankt, dann finde ich, ist das schön, wenn du jetzt durch diese Folge hier ein bisschen mehr die Erklärung dahinter hast. Ja, dafür ist es da. Aber wenn du das nicht hast, diese Sachen, dann ist es auch okay und dann ist nichts kaputt mit dir. Aber arg viel mehr als wissen und verstehen, was in uns los ist und auf uns hören und dann individuell darauf reagieren. Mehr können wir nicht machen, weil es gibt keine pauschalen Empfehlungen, die wir rausgeben können. Es gibt keine Studien, die das belegen, dass diese Dinge Sinn machen. Das wurde untersucht. Es wurde untersucht, dass Frauen in verschiedenen Zyklushälften verschiedene nährstoffbetonte Diäten machen. Und es konnte nicht belegt werden, dass wir pauschal sagen können, ja, das ist gut, so und so dich zu ernähren. Du musst dich so und so ernähren, weil du dich dann besser fühlst. Es konnte nicht belegt werden. Und die Leute, die das behaupten, die beziehen sich auf eine einzige Studie, welche sehr kritisch zu betrachten ist. Also es war eine einzige Studie und das Studiendesign hat sehr viele Kritikpunkte. Und es war auch so, dass die Teilnehmer zu einem sehr hohen Anteil die Studie nicht bis zum Ende durchgezogen haben. Also insgesamt weist diese Studie Schwächen auf und es war nur eine einzige. Und sonst gibt es keine Studie, die den Verdacht nahelegt, dass es Sinn ergibt und wichtig ist, sich so zu ernähren. Hinzu kommt, und das ist viel wichtiger, weil das ist fett durch Studien belegt, wenn du aktiv bist, wenn du sportlich aktiv bist, wenn du dich trainierst, dann, wenn du dich bewegst, dann haben wir ja diesen Effekt, dass dein Blutzuckerspiegel unabhängig von Insulin reguliert wird. Das heißt, wenn du ein aktiver Mensch bist, macht diese minimale Insulinresistenz in der zweiten Zyklushälfte sowieso überhaupt gar nichts aus. Und das verschweigen die Leute, die dir das erzählen, sehr gerne mal. Also Zusammenfassung, Thema Ernährung in Bezug auf Zyklus. Die aktuelle Studienlage gibt nicht her, dass wir pauschal, einfach nur weil du eine Frau bist, etwas empfehlen können. Das bedeutet konkret in der Praxis, dass wir individuell mit den Menschen arbeiten müssen. Und genauso mache ich es mit meinen Kundinnen. Es gibt Frauen, bei denen ist Zyklus überhaupt kein Thema, weil die einfach da keine Probleme haben. Und dann kannst du auch zum Beispiel, wenn du jetzt abnehmen möchtest, kannst du sagen, du hast jetzt eine, die hat in der zweiten Zyklushälfte sehr großen Hunger. Ja, was machen wir denn dann? Das ist doch völlig individuell. Du kannst jetzt sagen, der Hunger ist so schlimm, die hält es nicht aus, die überfrisst sich dann irgendwann, die kann sich nicht zurückhalten. In diesem Fall kann es ein Weg sein zu sagen, wir erhöhen einfach in dieser speziellen Zeit die Kalorien pro Tag um 100, 150, 200, was weiß ich. Kann eine Möglichkeit sein. Kann aber auch sein, dass du jemanden hast, die hat zwar mehr Hunger, aber es ist nicht so wild und wir sagen, ja cool, wir lassen jetzt einfach die Kalorien genauso, wie sie sind und wir nehmen diese 100 bis 200 Kalorien mehr Verbrauch extra, die wir in dieser Phase haben, natürlich mit und freuen uns, dass wir noch ein bisschen größeres Kaloriendefizit haben. Oder wir gehen in dieser Zeit eben auf Erhaltungskalorien, weil die Cravings, ja, weil dieser Hunger so krass ist. Da müssen ganz viele Faktoren berücksichtigt werden. Da geht es nicht einfach nur um die rein mechanistischen Funktionen, was ist in deinem Körper los. Es geht darum, wie fühlt es sich für dich an? Hast du das Gefühl, du stirbst, weil du so unfassbaren Hunger hast? Dann ist es scheißegal, wenn ich sage, hey, das sind nur 100, 200 Kalorien. Und du sagst, hey, es fühlt sich aber an wie 600. Dann muss man darauf eingehen, dann muss man Wege finden, dieses unglaubliche Hungerloch irgendwie in den Griff zu kriegen. Das sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Und da hilft es nicht zu sagen, ja, in der zweiten Zyklushälfte musst du viel Fett essen. Schwachsinn. Es geht um Menschen. Und nun schließen wir also dieses Thema Ernährung ab, nachdem ich dann doch noch mal ein bisschen ausführlich geworden bin. Und wir kommen zum Thema Training. Auch hier haben unsere Hormone, die haben ja nicht nur Einfluss auf unseren Hunger, die haben ja auch Einfluss auf sehr viele andere Dinge, zum Beispiel auch unsere Laune. Also wenn wir jetzt unsere beiden Gruppen, unsere Östrogene und das Progesteron, aufteilen, dann können wir so grob sagen, dass wir bei den Östrogenen feststellen können, dass die Muskelreparatur ein bisschen besser funktioniert in der östrogendominanten Phase und dass wir eventuell, auch nur eventuell, vielleicht ein bisschen weniger Muskelkater haben könnten durch weniger Muskelschäden. Was wiederum ja bedeuten könnte, wenn wir weniger Muskelschäden haben, die brauchen wir ja, um Muskeln aufzubauen, kann es sein, dass wir in der Phase dann weniger Muskulatur aufbauen. Wäre interessant, vielleicht auch mal zu untersuchen. Und es könnte auch sein, dass wir kurz vor dem Eisprung mehr Kraft haben. Und die Östrogene wirken auch ein wenig antikatabol. Für dich zur Erklärung, wir sprechen von, ihr habt ja bestimmt schon mal von Anabolika gehört. Das sind die Steroide, die die Leute nehmen, um mehr Muskeln aufzubauen. Wir haben den Katabolismus und den Anabolismus. Katabolismus ist der Abbau von Muskulatur und Anabolismus der Aufbau. Findet beides ständig statt, also kein Grund zur Panik. Aber es kann eben sein, dass die Östrogene so ein bisschen antikatabol wirken. Das heißt, wenn wir östrogendominant sind, bauen wir nicht so viel Muskulatur ab, vielleicht. Jetzt kommen wir zu den Progesteronen. Die sind Verursacher dieser vorhin erwähnten leichten Insulinresistenz. Hier haben wir nämlich eine kleine verringerte Insulinsensitivität. Wir haben diese erhöhte Fettoxidation. Progesteron ist potenziell katabol. Und eventuell haben wir dann praktisch so in der Lutealphase, könnten wir annehmen, ein bisschen weniger Kraft. Und es bewirkt auch, es hat Auswirkungen auf unsere Laune. Tendenziell macht es uns eher ein bisschen schlecht gelaunt. Wir fühlen uns nicht so gut. Wenn du feststellst über den Zyklus, es gibt Phasen, in denen bist du mit deinem Körper mehr und weniger zufrieden. Das sind auch deine Hormone. Wir sind so gesteuert, dass wir uns meistens um den Eisprung rum am heißesten finden. Das ist evolutionär natürlich total sinnvoll, dass wir uns dann schön finden, wenn wir fruchtbar sind. Und wenn dann das Progesteron dominant ist, dann ist es scheißegal, wie wir uns fühlen, weil hey, wir sind ja einfach nur Gebärmaschinen. dann geht die Laune wieder ein bisschen runter, wir haben ein bisschen weniger Energie. Hier beobachten wir auch die leichte Gewichtszunahme. Könnte auch durch Wassereinlagerungen kommen, Side Note. Und wir haben eine minimal erhöhte Körpertemperatur. Und was denkt jetzt ein schlauer Mensch? Ach, deswegen haben wir wahrscheinlich diesen erhöhten Energiebedarf. Jo, ne? Wenn der Körper mehr uns wärmer macht, warum auch immer er das macht, wenn er mehr Wärme machen muss, dann braucht er natürlich mehr Energie und damit schließt sich der Kreis und wir können erklären, warum wir denn einen leicht erhöhten Energiebedarf in der zweiten progesteron-dominanten Zyklushälfte haben. So, was heißt das alles, was ich euch da jetzt um die Ohren geschlagen habe? Wir können, wenn wir diese ganzen Auswirkungen zusammenschmeißen, können wir das sagen, was die ganzen Leute euch erzählen wollen. Ja, in der ersten Zyklushälfte bist du total energiegeladen, da baust du besser Muskulatur auf. Das ist die Zeit, in der du richtig ordentlich trainieren solltest und dann nach dem Eisprung da bist du schwach, da bist du müde, da bist du schlecht gelaunt, außerdem wirst du fett und hast Hunger. Und da solltest du eigentlich am besten entweder gern nur wenig trainieren oder am besten im Bett bleiben. Also, jetzt wollen wir das uns aber genauer anschauen. Studien. Es gab Studien, die haben ein Trainingsprotokoll getestet, das zu diesen, was wir in der Theorie, wenn wir uns die Hormone auf dem Papier praktisch angucken, was zu diesen Annahmen passen würde. Das heißt, wir nennen das Front-Loaded Training. Das bedeutet, zu Beginn des Zyklus fokussieren wir uns darauf, eine Push-Phase zu machen. Zu Beginn des Zyklus trainieren wir sehr hart und häufig. Und im Vergleich in der zweiten Zyklushälfte trainieren wir, also gibt es unterschiedliche Studiendesigns, trainieren wir zum Beispiel gar nicht oder sehr viel seltener oder mit weniger Intensität. Und dann hat man eben überprüft, was kommt da am Ende raus. Und dann gab es jetzt Studien, die haben festgestellt, die Front-Loaded Training Group, die das praktisch so gemacht hat, die haben ein bisschen besser Muskeln aufgebaut oder sind ein bisschen stärker geworden. Das sind unterschiedliche Parameter, die wir messen können. Ja. Hypertrophie oder Kraft, ist egal. Auf jeden Fall könnte man ja dann jetzt sagen, ah ja, cool, also stimmt es. Und genau das tun diese Leute, die dir erzählen, du musst es so machen. Es gibt Studien, die belegen das so und so. Übrigens, Studien belegen gar nichts. Studien deuten darauf hin. Ja, also wenn Leute sagen, Studien belegen, da kannst du immer schon mal so ein bisschen hellhörig werden. Ich kann dir übrigens sehr, sehr gerne, wenn dich das interessiert, ich gehe jetzt hier nicht auf das Studiendesign der einzelnen Studien ein, weil ich glaube, das führt zu weit. Wenn dich das interessiert, schreib mir eine Mail, ich kann dir diese Referenzen nennen, also ich kann dir die Studien nennen, auf die ich mich hier in meinem Podcast beziehe. Aber jetzt wichtiger Punkt, ich will nicht, dass du jetzt ausschaltest und sagst, die Elke hat gesagt, Front-Loaded Training ist gut, alle anderen, alle, die sagen, zyklusbasiertes Training ist total wichtig, haben recht, ich mache das jetzt so. Denn es ist nicht so. Das waren zwei einzelne Studien. Ich habe dir vorhin erklärt, was eine Meta-Analyse ist. Und es gab eine Meta-Analyse. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wann das war. 2020 war das ja. Also recht aktuell. 2020 gab es eine Meta-Analyse, die hat zum Zeitpunkt dieser Meta-Analyse 78 einzelne Studien, die zu diesem Thema durchgeführt wurden, genau untersucht. Mit dem Ergebnis, erstens, low quality of evidence, das bedeutet, dass sehr viele dieser Studien vom Studiendesign her zum Beispiel einfach so große Schwächen aufweisen, dass die Ergebnisse dieser Studien angezweifelt werden sollten. Also das kann zum Beispiel sein, weil zu wenig Teilnehmer waren. Also übertrieben gesagt, zwei Leute haben in der Studie teilgenommen. Da kannst du sagen, es waren vielleicht ein bisschen wenig, ne? Und natürlich müssen wir eben auch bedenken, wir wissen, dass es interindividuelle Unterschiede gibt. Da ist es kein Wunder, dass es schwer ist, in dieser Thematik klare Studienergebnisse zu erzielen. Also die Meta-Analyse hat gesagt, erstens, sehr viele Studien in dieser Thematik weisen so große Schwächen auf, dass sie wirklich anzuzweifeln sind. Und zweitens, und das ist eben auch interessant, wenn wir jetzt einfach sagen, nein, wir zweifeln das alles nicht an, kommt der zweite Punkt, sie haben leider widersprüchliche Ergebnisse gehabt. Denn es gab Studien, die haben das eine und das andere nachgewiesen. Und dann, das ist jetzt noch was Interessantes, was ich jetzt am Ende einfach nur hinterher schiebe, um dir zu zeigen, wie einfach du mit Studie XY hat das und das gesagt, eine Aussage treffen kannst. In der Metastudie, in der Meta-Analyse kam am Ende dabei raus, dass wenn überhaupt am Anfang des Zykluses eine schlechtere Performance im Training nachgewiesen werden kann. Also über alle Studien hinweg ist die Tendenz eher am Anfang des Zyklus bist du schwach und performst nicht so gut im Training. Also was komplett allen theoretischen Modellen widerspricht. Und warum habe ich jetzt gesagt, ich sage das nur, um dir zu zeigen, dass du mit Studien, also ich würde diesen Effekt, dieser Effekt, den die da gefunden haben, der darauf hindeutet, dass am Anfang des Zyklus du schwach bist, der ist so klein, also es gibt eine Effektgröße in Studien, die ist eben auch wichtig, um zu beurteilen, ist das denn relevant oder ist das nur so minimal, dass es eigentlich kaum eine Rolle spielt. Und es war in diesem Fall so. Also einfach gesagt, jetzt von diesen 78 Studien hat vielleicht eine mehr, also die, Gott, bin ich jetzt gerade zu blöd, 78 durch 2 sind, also 39 Studien, nein, 37 Studien haben gesagt, du bist hinten raus schwach und 40 Studien haben gesagt, du bist, es ist immer noch falsch, gell? Aber du weißt, was ich meine. Also es kann ja sein, dass am Ende nur eine Studie mehr gesagt hat, vorne raus bist du schwach. Das meine ich mit minimaler Effektgröße. Also Zusammenfassung, Meta-Analyse von 2020 sagt, kommt zu dem Schluss, dass ein persönliches Vorgehen zu empfehlen ist, weil man keine klaren Aussagen treffen kann, ob Training über den Zyklus periodisiert werden sollte oder nicht. Ich glaube, ich habe das Wort Periodisierung noch nicht erklärt, nicht, dass hier Verwirrung auftritt. Periodisierung in Bezug auf Training bedeutet einfach genau das, dass wir nicht linear, also immer gleich, trainieren, sondern wir steigen mal an und lassen mal ab. Also zum Beispiel, du hast vielleicht schon mal gehört, Deload oder sowas, oder Push-Phase. Also zum Beispiel in der Anfangszyklushälfte trainiere ich sehr hart, sehr schwer. Ich trainiere 5-mal die Woche und in der zweiten Zyklushälfte trainiere ich nur 2-mal die Woche und trainiere auch mit weniger Gewicht. Das ist eine Periodisierung, dass ich praktisch mein Training, dass es nicht linear verläuft, sondern mal mehr, mal weniger. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Meta-Analyse hat gesagt, es kann keine Periodisierung pauschal empfohlen werden. Es hängt vom Menschen ab. Oh Wunder! Und genau das ist das, was wir in der Praxis auch sehen. Also was Trainer, die wirklich mit ihren Kunden wie Menschen umgehen und die mit offenen Augen mit denen umgehen und vor allem mit ihnen intensiv sprechen und intensiv arbeiten. Was wir alle in der Praxis sehen und bestätigen können, ist, wir können nicht alle über einen Kamm scheren, nur weil sie Frauen sind. Ein Professioneller, ein Trainer, der wirklich was auf sich hält und der Erfahrung hat, der würde dir nicht sagen, pass auf, du bist eine Frau, du musst jetzt so und so trainieren, weil er genau weiß, bei den ganzen Frauen, mit denen er schon gearbeitet hat, dass das nicht der Fall ist, dass das nicht stimmt. Und das ist einfach wichtig. So sollten, finde ich, Menschen arbeiten, die mit der Gesundheit von Menschen arbeiten. Ich habe Kundinnen, bei denen periodisieren wir das Training, weil die wirklich starke Einflüsse ihrer Regel spüren. Ich sage nur PMS. Ja, wenn das eine Rolle spielt, wenn du merkst, du schleppst dich alle 4 Wochen und es geht gar nicht, dann ergibt es Sinn, wirklich zu sagen, hey komm, wir machen da ein bisschen low. Aber ich mache das nicht pauschal mit jeder und ich habe einige, die ballern einfach nur durch. Ich baller auch einfach nur durch. Ich habe aber auch Phasen, da merke ich das ganz deutlich, wo ich einfach so, boah, jetzt habe ich meine Tage oder ich kriege meine Tage und das ist scheiße. Ne? Individuell und auch da nicht einfach nur, ah ja, okay, du hast jetzt einmal Probleme gehabt mit dem Zyklus, das heißt, wir periodisieren ab jetzt immer, sondern nein, wir gucken uns das an. Und vielleicht gibt es einen Zyklus, da ergibt es Sinn, ein bisschen zurückzufahren und in einer anderen Phase zu pushen. Und dann gibt es einen Zyklus, wo es einfach völlig egal ist. So machen wir das. Und als allerletztes, diese Folge ist schon sehr lang, ich sehe gerade hier, ja, egal. Als allerletztes möchte ich noch einen wichtigen Punkt hinweisen, erwähnt haben, weil es einfach gesundheitlich wichtig ist. Ich habe letztens ja auch schon mal auf Social Media das erwähnt, dass ich ja auch schon mal meine Periode verloren hatte. Das nennt sich hypothalamische Amenorrhoe. Ich werde dazu vielleicht mal eine extra Folge machen. Was mir aber wichtig ist, wenn du Unregelmäßigkeiten in deinem Zyklus feststellst, dein Zyklus ist sehr wichtig. Ein regelmäßiger Zyklus ist für unsere Gesundheit sehr wichtig. Da geht es nicht einfach nur darum, ob du den nervigen Scheiß nicht mehr hast oder ob du schwanger werden kannst oder nicht. Deine Hormone haben sehr, sehr großen Einfluss auf deine Gesundheit. Wenn du deine Periode verlierst, dann sprechen wir davon, dass es sehr gut sein kann, dass du früher Demenz entwickelst. Also es hat Auswirkungen auf dein Gehirn. Es hat körperliche Auswirkungen, zum Beispiel enorme auf deine Knochendichte. Du erhöhst dein Osteoporose-Risiko drastisch. Die Chance, Depressionen zu erleiden, erhöht sich drastisch. Dein Schlaf wird meistens schlechter. Du hast noch andere sehr unangenehme körperliche Auswirkungen. Und von daher einfach nur einmal ganz kurz gesagt, es gibt verschiedene Gründe, aus denen wir unsere Periode verlieren können. Es kann Stress sein, das kann zu viel Sport sein, das kann zu wenig Essen sein. Und es kann sein, dass du sagst, so, hey, ich sehe doch, also als ich damals mich schlau gemacht habe, angefangen habe, schlau zu machen, habe ich dazu, ich war noch nie wahnsinnig dürr. Ich hatte einen recht trainierten Körper, einen relativ geringen Körperfettanteil, aber es gibt Menschen, die einen so viel geringeren Körperfettanteil haben. Und ich habe immer gedacht, das kann nicht sein, dass ich meine Periode verloren habe und jetzt zunehmen muss, um sie wieder zu bekommen. Aber jeder ist anders. Also macht es nicht fest an so Regeln, so okay, das kann nicht sein, dass ich hypothalamische Amenorrhoe habe, weil ich bin ja gar nicht so dünn oder ich esse doch gar nicht so wenig, ich mache doch gar nicht so viel Sport. Wenn du Unregelmäßigkeiten in deiner Periode hast, dann geh zu einem Endokrinologen und lass das checken. Das ist sehr, sehr wichtig. So, damit beende ich diese Folge. Wir haben jetzt sehr viel gelernt über den weiblichen Zyklus. Wir haben vor allem auch sehr viel gelernt über Charlatanerie, hoffe ich doch. Lasst euch nicht verarschen. Und ich wünsche dir mit allem, was du heute noch vorhast, ganz, ganz viel Freude. Wie gesagt, melde dich bei mir, wenn du die Studien anschauen möchtest. Und lass mir eine Bewertung da für diesen Podcast. Damit kannst du mich sehr, sehr toll unterstützen. Das würde mich freuen. Folge diesem Podcast auch, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ja, bis bald. Dein Coach, Elke.